Liebe Geschwister und Freunde, es ist immer schön, wieder einmal im Siegerland zu sein. Das klingt so nach Sieg und nicht nach Niederlage. Und der Herr möge es uns auch schenken, dass wir immer wieder Siege erleben und siegen dürfen. Das Thema für heute Abend und morgen Vormittag lautet das Heilswerk Jesu Christi, heute Abend nach Johannesevangelium 5, Verse 19 bis 30. Und morgen früh nach Römer 5, 12 bis 21. Aber ich darf da noch ein paar Vorbemerkungen machen. Im Januar und auch noch Anfang Februar habe ich in diesem Jahr öfter auch über das Zeitgeschehen im Lichte der Bibel gesprochen. In Langensteinbach, Reutlingen und Ludwigshafen und wo es so war. Oder Heidelberg vielmehr. Dann aber kommt der Moment, wo Gott sagt, so, jetzt langt's. Du hast Wichtigeres zu sagen, als immer nur das Tagesgeschehen vom Lichte des prophetischen Wortes her zu beleuchten, so wertvoll das ist. Und wie gesagt, ich mache das auch gelegentlich. Aber eigentlich haben wir noch Wichtigeres zu sagen. Das Werk des Sohnes, das, was im Himmel Schlagzeilen macht und nicht, was in unseren Zeitungen Schlagzeilen macht. Was macht denn im Himmel Schlagzeilen, wenn ich das mal so ausdrücken darf? Was ist denn im Himmel das Wichtigste, was in diesen Tagen auf Erden geschieht? Was ist das Wichtigste? Der Golfkrieg und was danach kommt, und die Fragen um Israel, die schrecklichen Katastrophen da mit den brennenden Ölquellen in Kuwait. Es gibt so manche Themen, die heute die Menschen mit Recht sehr stark bewegen. Aber was ist eigentlich das Wichtigste in unserer Zeit? Jetzt denken wir mal nicht von uns aus, sondern vom Himmel her. Nach dem Plane und Programm Gottes, das Wichtigste im Plane Gottes, das, was heute dran ist, ist der Bau der Gemeinde. Die Zurüstung der Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Herausrufung des Leibes Christi und Vollendung. Es geht um die Vollendung der Gemeinde, es geht um die Vollendung Israels und es geht um die Vollendung der Völkerwelt. Und zwar in dieser Reihenfolge, wie ich es gerade genannt habe, von Professor Ströter, der von 1846 bis 1922 lebte und dessen Schriften ich sehr viel verdanke, gibt es einen Vers. Ich habe ihn mir in den letzten Tagen mal verschiedentlich versucht, aus dem Gedächtnis aufzusagen, und es ist mir auch ungefähr gelungen. Ich habe es mir gerade jetzt nochmal aufgeschrieben. Da bringt er in einem Vers eines Gedichtes das auch zum Ausdruck. Er sagt, wie soll auch Israel zur Ruhe kommen, ehe du die volle Zahl an dich genommen, die aus den Völkern bildet deinen Leib? Und aller Völker tiefes, dunkles Sehnen heraus aus Not und Jammer, Blut und Tränen wird's auch gestillt, eh Israel, dein Weib. Das können Sie auch mal auswendig lernen, da haben Sie eine ganze Menge Heilsgeschichte gelernt. Und zwar das, was in Apostelgeschichte 15 auch gesagt ist, in den Versen 14 bis 17. Dort auf diesem Apostelkonzil wurde das ja von den Aposteln erkannt und ausgesprochen, dass sich die Reihenfolge im Plane Gottes gegenüber den Zeiten Alten Bundes verändert hatte. Im Alten Bund ist ja die Reihenfolge immer die, erstens Israel, zweitens die Nationen. Israel soll errettet werden und dann als errettetes Volk ein Licht der Völker sein. Jesaja 2, 1 bis 4 und andere Stellen. Nun aber, und das ist das Paradoxe, sagt Paulus in Römer 11, durch Israels Fall, nicht durch Israels Heil und Gehorsam und Errettung. Durch Israels Fall ist der Nationen Heil geworden. Israel kam aufs Abstellgleis für circa 2000 Jahre, schied als Heilsträger aus, aber nicht für immer. Und nun ist die Gemeinde aus allen Nationen auf Platz Nummer 1 gekommen. Und so steht in Apostelgeschichte 15 ab Vers 14, und da sehen wir den Heilsplan Gottes, was für und von Gott aus heute dran ist. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst die Nationen heimgesucht hat. Heimsuchen hat hier nichts mit Schrecken der Gerichte zu tun, sondern ist ganz positiv gemeint. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst die Nationen heimgesucht oder auf die Nationen geblickt hat, um aus ihnen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Da habe ich mir unterstrichen, aus und ein. Um aus ihnen ein Volk zu nehmen. Nicht die Nationen als Ganze sind heute dran, sondern immer geht es um die Auswahl, aus ihnen ein Volk. Diese Auswahl soll eine Einheit sein und ist in Christo bereits eine Einheit, so zertrennt wir auch nach außen oft als Christen dastehen. Und dann geht's weiter, Apostelgeschichte 15, Vers 15, dann kommt zweitens: Hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht: Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten. Das geht auf Israel. Erstens, Gott blickt auf die Nationen, um aus ihnen eine Auswahl zu nehmen, die Gemeinde. Zweitens, dann kommt Israels Vollendung an die Reihe. Vers 17, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über welche mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Das lesen Sie in keiner Zeitung. Das kommt in keinem Fernsehbericht oder in keiner Radiosendung. Ausgenommen vielleicht Evangeliumsrundfunk, ich würde es wünschen. Aber sonst im weltlichen, in den weltlichen Medien können Sie das natürlich nicht finden. Was für Gott das Wichtigste ist und auch in unserer Zeit. Nicht einmal Israel, so wichtig die Israel-Frage gerade heute wieder ist, steht auf Platz Nummer 1, sondern die Gemeinde, die da ist, der Leib des Christus. Vorher kommt Israel nicht zur Ruhe, sagt Ströter mit Recht, denn Verstockung ist Israel widerfahren, bis die Vollzahl aus den Nationen, die Vollzahl der Nationen, das voll Ausgereifte der Nationen eingegangen ist. Römer 11, 25 und 26. Und dann erst, wenn auch Israel wieder in den Ehebund mit Jehova, Yahweh eingetreten ist, mit dem lebendigen Gott, der Ehebund erneuert und Israel erneuert ist, Wiedergeburt als Volk erlebt und seinen Platz einnimmt, wieder als Heilsträger Gottes, dann treten all die Verheißungen Gottes in Kraft für Israel und die Völkerwelt, die in der Gegenwart nur suspendiert sind, dass Israel zum Segen wird für die Völkerwelt. Also noch einmal der Ströter-Vers. Wie soll auch Israel zur Ruhe kommen, ehe du die volle Zahl an dich genommen, die aus den Völkern bildet, deinen Leib? Daran hängt es, wenn Israel noch nicht zur Ruhe gekommen ist. Das hängt nicht an noch so raffiniert ausgeklügelten Nahostlösungen, und heute denkt man wieder über Kompromissvorschläge nach. Hoffentlich hat sich Präsident Bush da nichts in den Kopf gesetzt, was doch nicht ausführbar ist. Wie soll auch Israel zur Ruhe kommen, ehe du die volle Zahl an dich genommen, die aus den Völkern bildet deinen Leib? Dann erreicht auch Israel sein Ziel, vorher nicht. Und die Völker wieder können erst dann zum Ziel kommen und erneuert und errettet werden, wenn Israel seinen Platz inmitten der Völkerwelt eingenommen hat, wie es in 5. Mose 28 und anderswo heißt: Du wirst Haupt sein und nicht Schwanz. Und aller Völker tiefes, dunkles Sehnen heraus aus Not und Jammer, Blut und Tränen wird's auch gestillt, ehe Israel dein Weib, ehe Israel wieder das Weib des Herrn ist, die Braut des Lammes, Weib Jehovas. Gibt es für die Völker insgesamt keine Hoffnung, und für Israel gibt es keine Vollendung, ehe die Gemeinde vollendet ist und der Herr seine volle Zahl an sich genommen. Also sind wir auf Platz Nummer 1, also geht's um den Sohn und die Söhne, um die Ausreife und Vollendung der Gemeinde des Leibes Christi. Das ist heute dran. Und den Blick dafür wollen wir uns nicht durch das Tagesgeschehen verdunkeln lassen. Es geht um den Sohn und die Söhne. Und nun wollen wir uns anhand des Textes von Johannes 5, 19 bis 30 einiges anschauen über den Sohn, was er von sich selber sagt. Und dann jedes Mal die Frage stellen, ob man die Linie hier verlängern darf, ob das, was vom Sohn gesagt ist, wohl auch den Söhnen und Töchtern des lebendigen Gottes gelten darf, auch uns, die wir in einer ganz engen Beziehung mit dem Herrn Jesus, mit dem Sohne Gottes leben und wesen und sein dürfen und sollen und können. kennst du diese ganz innige Beziehung zum Herrn Jesus. Dass das ein sehr wichtiger Text ist in Johannes 5, 19 bis 30, sieht man daran, dass der Herr Jesus dreimal einen Satz beginnt mit einem doppelten Amen. Es gibt nicht nur das Schlussamen, sondern auch das Vorausamen. Es gibt nicht nur das einfache Amen, sondern auch das doppelte Amen in der Schrift. Und hier beginnt der Herr Jesus drei seiner Sätze mit einem doppelten Amen. Amen, die Übersetzungen sagen meistens wahrlich, wahrlich. Aber es handelt sich hier um die göttliche Schwurformel. Amen, Amen. Und dieses Wort kommt wieder, leitet sich ab von einem wunderschönen hebräischen Wort, Emuna. Emuna, ein wunderschönes hebräisches Wort, das so viel bedeutet wie Festigkeit, Beständigkeit, Zuverlässigkeit, Treue. Und so sagen wir Amen am Schluss eines Gebetes, um zu sagen, die Sache ist fest und beständig und zuverlässig und treu und wahr und echt. Noch eine Vorbemerkung, ehe ich den Text nach der Elberfelder Bibel lese. In dem ersten und in dem letzten Vers, 19 und 30, steht der Herr Jesus vor uns in einer ungewohnten Weise, so arm und schwach und beinahe hilflos, ich kann nichts. Ich kann nichts. Eigenartige Töne aus dem Munde des Sohnes Gottes, nämlich nichts ohne den Vater. Nichts getrennt vom Vater, kann ich nichts und will ich nichts tun und tue ich nichts. Aber so hilflos und abhängig diese Worte klingen in den Versen 19 und 30, umso vollmächtiger in den Versen dazwischen. Der in Vers 19 und 30 gewissermaßen sagt, ich kann nichts, der sagt in den Versen dazwischen, ich kann alles. Der Vater hat mir alle nur denkbare Vollmacht übertragen im Himmel und auf Erden. Und das hängt zusammen. Gerade weil er so abhängig ist, gerade deshalb gibt ihm der Vater diese Vollmacht. Und so könnte man über diesen Text auch schreiben, Abhängigkeit und Vollmacht des Sohnes. Und das ist ein kausaler Zusammenhang, der gilt auch für uns. In dem Maße, als wir abhängig sind, haben wir Vollmacht, kann uns Gott auch Vollmacht schenken in unserem Glaubensleben. Jedem Einzelnen von uns ist das zugedacht. Vollmacht von Gott. Nun denke mal nicht gleich an große Wunder und Krankenheilungen und Totenauferweckungen oder Predigten von mindestens 2 Stunden Dauer und mit gewaltiger Lautstärke. Nicht so ist das gemeint. Vollmacht, was gehört denn alles dazu? Das wäre eine Themenstellung für sich. Ich meine, zur Vollmacht gehört beispielsweise auch die innere Unabhängigkeit und Freiheit von Menschen und ihren Meinungen. Dass wir den Menschen und ihren Meinungen und dem Zeitgeist und den Massenmedien gegenüber eine innere Freiheit und Unabhängigkeit haben. Und dass wir die Dinge wirklich prüfen, ehe wir sie glauben. Das gehört auch zur Vollmacht, diese innere Freiheit und Souveränität, dass wir nicht auf alles gleich reinfallen müssen, was die Welt uns so sagt und anbietet und meint und für richtig hält. Genug der Vorbemerkungen, nun der Text, Johannes 5, Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht, denn was irgend er tut, das tut auch in gleicher Weise der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, auf das ihr euch verwundert. Denn gleich wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, also macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohne gegeben, auf dass alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. Amen, Amen, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt ist, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und diese gehört haben, werden leben. Denn gleich wie der Vater Leben in sich selbst hat, also hat er auch dem Sohne gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Gewalt, Vollmacht, gegeben, auch Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richte ich, und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jetzt stand also in der Zeitung ein Druckfehler und Karl Heinemann war angekündigt. Viele sind also wohl mit der Erwartung hergekommen, einen Pädagogen zu hören. Ich kann nun nicht Karl Heinemann spielen und will das auch nicht. Ich bin ganz eng mit diesem Bruder verbunden und wir liegen auf einer Wellenlinie, also geistig sind sie mindestens in der gleichen Richtung angesiedelt heute Abend. Aber wenn schon nicht ein Pädagoge nun hier ist, will ich wenigstens pädagogisch vorgehen und meinen Text in 7 Punkte gliedern. So viel weiß ich auch als Sohn eines Lehrers, dann haftet das besser. In 7 Punkten. Erstens, Abhängigkeit des Sohnes. Zweitens, Nachahmungstrieb des Sohnes. Drittens, die Liebe des Vaters zum Sohn. Viertens, die Lebendigmachung des Sohnes. Fünftens, das Gericht des Sohnes. Sechstens, das Leben des Vaters und des Sohnes. Siebtens, die Ehrung des Vaters und des Sohnes. Ein ganz gewaltiger Text. Also erstens, Abhängigkeit des Sohnes. Und ich sagte schon, gerade weil er so abhängig ist, deshalb gibt ihm der Vater diese Vollmacht. Und das ist ein Zusammenhang, der gilt auch für uns. In dem Maße der Abhängigkeit kann uns der Vater auch Aufgaben geben in Gegenwart und Zukunft. Jesus war immer abhängig vom Vater. Er sieht auf den Vater und er hört auf den Vater. Vers 19 und Vers 30. Nie tat Jesus etwas ohne des Vaters Weisung. Er wartete immer auf das grüne Licht vom Vater. Er fuhr nicht bei Rot los und auch nicht bei Gelb, sondern da musste es schon grün sein. Gerade in dem gleichen Johannesevangelium haben wir ja Beispiele dafür, wie Menschen versuchten, den Herrn Jesus zu drängen. Nun tu doch mal, nun mach doch mal. Und er sagte, bitteschön, nein, tut mir leid, geht nicht. Ich habe jetzt hierzu keinen Auftrag meines himmlischen Vaters und ohne diesen Auftrag mache ich nicht. Seine eigene Mutter, Johannes 2, Hochzeit zu Kana, wollte ihren Ältesten drängen, doch nun mal was zu tun. Johannes 2, Verse 3 bis 4. Und als es an Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Das heißt ja, also, du weißt doch wohl jetzt, was du zu tun hast. Siehst du nicht, machst du nicht. Nun tu doch mal, du kannst doch was, was andere nicht können. Mach doch mal Gebrauch davon. Hilf doch mal, siehst du nicht? Und sie bekommt, wie wir wissen, eine ziemlich harte Abfuhr, auch wenn das Wort Weib hier wahrlich nicht als Schimpfwort gemeint ist. Was habe ich mit dir zu schaffen, Weib? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ich habe noch nicht das grüne Licht vom Vater und ich fahre nicht bei Rot los und auch nicht bei Gelb. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was irgend er euch sagen mag, tut. Sie hat die Lektion sofort begriffen und akzeptiert. Sie wurde nicht böse oder eingeschnappt, wie man in manchen Teilen Deutschlands sagt. In Johannes 7 sind es seine Brüder, die ihn drängen wollen. Nun tu doch mal, nun mach doch mal. Deine Publicity-Werbung ist völlig unzureichend. Dein Image, das nimmt Schaden. Das sind so moderne Worte. Publicity und Image kennen wir ja wohl alle als gute Deutsche, was diese neudeutschen Worte bedeuten. Also deine Öffentlichkeitswerbung, die muss ganz anders werden, sagen seine Brüder. Johannes 7, Vers 3 bis 6. Es sprachen nun seine Brüder zu ihm, ziehe von hinnen und geh nach Judäa, auf dass auch deine Jünger deine Werke sehen, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht dabei selbst öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so zeige dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da. ähnlich wieder wie bei der Hochzeit zu Kana. Meine Zeit ist noch nicht da. Eure Zeit aber ist stets bereit. Ihr fragt ja nicht nach dem Willen Gottes. Ihr macht ja sowieso, was ihr wollt und wann ihr es wollt. Und dann sagt er ihnen noch, Vers 8, geht ihr hinauf zu diesem Fest, ich gehe nicht hinauf zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Nachdem er dies zu ihnen gesagt hatte, blieb er in Galiläa. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren, da ging auch er hinauf zu dem Feste, nicht offenbarlich, sondern wie im Verborgenen. In heutiger Zeit hätten die Brüder Jesu gesagt zu ihrem ältesten Bruder der Familie, der ja einen anderen Vater hatte als Josef, den himmlischen Vater, gezeugt durch den Heiligen Geist. In heutiger Zeit hätten sie das noch anders angefangen, da hätten sie gesagt, Jesus, hör mal zu, deine Öffentlichkeitswerbung ist miserabel. Du nimmst es uns sicher nicht übel. Wir haben geredet mit ZDF und ARD, also die Fernsehanstalten, die kommen heute Abend und die machen ein Interview mit dir. Gib Acht und sag bitte nicht nein. Niemand tut etwas im Verborgenen. Du willst doch öffentlich bekannt werden. Das strahlt aus, das wird gesehen. Und unsere Familie und wir werden vielleicht auch noch einen finanziellen Vorteil davon haben, wenn du überall so bekannt wirst als Wundertäter und die Menschen strömen. Nun sag mal bloß nicht nein. Wir haben das Fernsehen schon bestellt. Die nehmen dich heute Abend auf. So ins Moderne übersetzt. Und Jesus sagt zu dieser guten menschlichen Meinung nein. Und dann lernen wir noch etwas anderes aus dem verlesenen Text. Ein Mensch, der in der Abhängigkeit von Gott lebt, der verursacht unter Umständen auch Irritationen. Er wird von anderen nicht immer verstanden. Es ist ja auch eigenartig, was Jesus hier tut. Da sagt er also, geht ihr rauf, ich gehe nicht. Meine Zeit ist nicht da. Ich habe kein grünes Licht. Nachher geht er dann doch und er geht im Verborgenen. Was werden dann die Brüder später zu ihm gesagt haben? Also du bist ein Schöner. Du sagst erst nein und dann gehst du doch und dann sagst du noch, du redest immer die Wahrheit und dann gehst du heimlich. Was soll denn das alles? Einer, der in der Abhängigkeit von Gott lebt, kann auch mal Irritationen verursachen. Wir wollen das nicht mit Absicht, wir wollen nicht unsere Bekannten und Verwandten irritieren und provozieren, aber es kann mal vorkommen, dass du am Mittwoch sagst, nein, ich bin da am Sonntag nicht und am Samstagabend denkst du und betest nochmal vor Gott, ich sollte doch hin und dann bist du eben doch da und am Sonntag sagt er, du hast doch gesagt, du kommst nicht, jetzt kommst du doch, ja bitte, Mittwoch hatte ich kein grünes Licht, ab gestern Abend habe ich grünes Licht. So kann es gehen in der Abhängigkeit von Gott. Ohne dass wir andere Menschen bewusst ärgern wollen auf solche Art. Abhängigkeit des Sohnes. Zweitens, Nachahmungstrieb des Sohnes, Vers 19b. Johannes 5, 19b. Was irgend er, der Vater, tut, das tut auch in gleicher Weise der Sohn. Der Sohn macht dem Vater alles nach. Nachahmungstrieb des Sohnes. Jetzt möchte ich ein paar Bibelstellen aneinanderreihen zu diesem Punkt. Und die erste Stelle steht Epheser 5, Vers 1. Epheser 5, Vers 1. Dort heißt es, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Nachahmer Gottes, eine gewaltige Aufforderung. Das griechische Wort heißt mimetes, daher kommt das Wort Mimik und Mimen. Das machen die Schauspieler. Hier aber ist nicht an eine äußere Nachahmung gedacht. Manche haben sicher von Ihnen Missionar Robert Schad gelegentlich gehört, den ersten Hausvater der Langensteinbacher Höhe. Robert Schad sagte einmal, er war China-Missionar und war in Bad Liebenzell ausgebildet worden als in jungen Jahren, und er sagte, wir hatten in Liebenzell einen Lehrer, der hatte eine bestimmte Art, wenn er vorne stand, die Bibel in einer bestimmten Weise in der Hand zu halten. Das gab dann natürlich 15 junge Liebenzeller Prediger, die Gewohnheit hatten, die Bibel in einer bestimmten Weise in der Hand zu halten. Also so ist nicht gemeint mit der Nachahmung. Wir müssen nicht irgendeinen Bruder, eine Schwester, ein Lehrer, Vater, Führer äußerlich nachahmen. Wir müssen nicht den Wortschatz eines anderen nachmachen. Was würden Sie von mir denken, wenn ich jede Bibelstunde beginnen würde Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes. Da würdet ihr mit Recht am Schluss sagen, willst du ein zweiter Adolf Heller sein? Der hat immer so begonnen. Nein, jeder habe seinen Stil und seine Art und seine Weise und stelle sie in den Dienst Gottes und lasse sie vom Heiligen Geist befruchten. Ja, aber nun zurück, Epheser 5, Vers 1. Seid nun Nachahmer Gottes. Ich nehme es niemand übel, der sagen würde oder denken, wie soll ich denn das machen? Das verstehe ich nicht, das kann ich nicht. Niemand hat Gott je gesehen, wie soll ich Gott nachmachen? Und jetzt eine zweite Stelle, Epheser 5, Vers 1. Und nun unser Wort, Johannes 5, Vers 19. Jesus macht dem Vater alles nach. Wenn wir also Nachahmer Gottes sein sollen, dann können wir Jesus nachahmen, dann sind wir Nachahmer Gottes. Tja, sagt jemand, ist mir immer noch zu schwer. Jesus, der sündlose Sohn Gottes, ich kann nicht einfach Jesus nachahmen. Ich bin nicht bereit, mich so zu entäußern und zu erniedrigen. Ich kann das nicht einfach nachmachen alles. Ich habe nicht einfach seine Gesinnung, seinen Glauben, seine Liebe. Wie soll ich Jesus nachmachen? Dann eine dritte Stelle, 1. Korinther 11, Vers 1. Da ist nun ein Mensch, Paulus, geborene Saulus, der sagt uns hier, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich, Christi. Jetzt können wir uns an einem Menschen orientieren, in Sünden empfangen und geboren wie wir alle. Ein Mensch, sogar ein sehr sündiger Mensch vor seiner Umkehr. Wir dürfen Paulus nachahmen und das ist der Nachahmer Jesu und Jesu ist der Nachahmer Gottes und so werden wir Nachahmer Gottes. Und es könnte jemand denken, ist mir immer noch zu schwer. Der einzigartige Missionar der Völkerwelt, Paulus, der einzigartige Leidensknecht Gottes, der Empfänger göttlicher, inspirierter Offenbarung, der Vollender des Wortes, der Verwalter der Geheimnisse Gottes, der Lehrer der Nationen. Nein, 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 da komme ich nicht mit. Das will ich gar nicht erst versuchen. Ich bin kein zweiter Apostel Paulus. Nenn mir doch mal einen aus unserer Zeit, irgendeinen unserer Brüder. Vielleicht bringe ich das wenigstens fertig. Nun gut, ich nenne noch eine Stelle. Dann kommt es näher in unsere Zeit herüber. Hebräer 13, Vers 7. Hebräer 13, Vers 7. Gedenket eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben und den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmet ihren Glauben nach. Aha, jetzt wissen wir auch, was wir nachzuahmen haben. Den Glauben, nicht äußere Handbewegungen oder den Wortschatz. Ahmet ihren Glauben nach. Und jetzt denken wir auch an Väter und Mütter in Christo, an Brüder und Lehrer und Führer der Gemeinden. Und da steht uns vielleicht so mancher Name vor Augen, deren Ende, deren Ausgang des Wandels wir anschauen durften, wie sie dem Herrn die Treue gehalten haben bis zum Ende. Und waren uns damit ein Vorbild des Glaubens und der Treue und durften uns ermuntern im Glauben, ahmet ihren Glauben nach, lasst euch das von Gott schenken. Wir können natürlich den Glauben nicht selber erzeugen, aber wenn die Schrift uns zu etwas auffordert, wenn Jesus und der Heilige Geist uns durch zu etwas auffordert, dann gibt er im gleichen Moment dem Willigen auch die Kraft, es zu tun. Jesu Forderungen sind immer zugleich Verheißung. Und wenn das dann bei uns geschieht, dass wir uns durch das Vorbild anderer ermuntern lassen, im Glauben und die Treue zu halten bis ans Ende, damit andere wieder das Ende unseres Wandels anschauen können und dadurch Stärkung erleben, dann werden wir, bewusst oder unbewusst, Vorbilder wieder für andere. Und jetzt nenne ich zu diesem Thema Nachahmung noch eine Stelle. 1. Thessalonicher 1, Vers 6 und 7. 1. Thessalonicher 1, Vers 6 und 7. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt in vieler Drangsal mit Freude Heiligen Geistes, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Nachahmungstrieb des Sohnes und der Söhne. Drittens, die Liebe des Vaters zum Sohn. Johannes 5, Vers 20. Die Liebe des Vaters zum Sohn äußert sich nach diesem Wort vor allem auch darin, dass der Vater dem Sohn alles zeigt, was er tut. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Das hat ja der Vater mit seinem erstgeborenen Sohn Jesus Christus schon getan vor Grundlegung der Welt. Da hat er alles ihm gesagt, was er tun will, was er vorhat zu tun. Und sie haben die Dinge gemeinsam besprochen und sie haben den Vorsatz der Zeitalter gefasst. Der Vorsatz der Zeitalter wurde gefasst in Christo Jesu vor den Äonen, vor den Zeitaltern, bevor sie begannen, Epheser 3, Vers 11. Und auch bei uns ist es so, auch diese Linie können wir verlängern, auch bei uns ist es so, dass die Liebe des himmlischen Vaters zu uns nicht nur in schönen Gefühlen besteht. Wir wollen oft so schöne, fromme Gefühle. In dem neuesten Heft von Gnade und Herrlichkeit, das wir vor kurzem verschickt haben, da steht auch ein Artikel, der ein bisschen provoziert und mit ein bisschen heimlichen Schmunzeln, Entschuldigung, man bin manchmal etwas boshaft, aber vielleicht war es eine erlaubte Bosheit. Mit etwas heimlichem Schmunzeln und Grinsen habe ich diesen Artikel von Fünning in das Heft hineingetan. Ich habe gedacht, da stehen ein paar Provokationen drin, die haben es aber in sich. Und das, was Fünning dort sagt, das ist auch für die heutige Zeit sehr aktuell. Das könnte er heute in Deutschland geschrieben haben, was er damals in den USA zu Anfang dieses Jahrhunderts gesagt hat. Er beklagt sich darüber, er stellt die Frage, warum ist das Glaubensleben so vieler verkrüppelt? Hat es schon jemand gelesen in Heft 2? Wer hat es gelesen? Freut mich sehr, die anderen Abonnenten. Lesen es vielleicht noch? Es gibt dafür manche Gründe, die man nennen könnte, dass das Glaubensleben vieler verkrüppelt ist und unfruchtbar ist. Einen Grund sieht er darin in mangelnder Liebe zu Israel. Einen Grund sieht er darin, dass tiefer gehende Wahrheiten nicht verkündigt werden und nicht aufgenommen werden. Und er sagt, wenn einer in Amerika 10.000 oder 100.000 Dollar unterschlägt, was kriegt der? Gefängnis. Wenn einer die tiefsten geistlichen Wahrheiten unterschlägt in der Gemeinde Gottes, was kriegt er? Ein großes Gehalt. Ja, und dann sagt er aber auch am Schluss des Artikels im Nachwort, das Herz einer Kirche ist sein Seminar oder seine theologische Ausbildungsstätte. Und wenn das Herz einer Kirche krank ist, dann wird die ganze Kirche krank. Und wenn die theologischen Ausbildungsstätten krank sind und es jämmerlich ist, was dort gesagt wird, dann kann man ja nicht verlangen von den Predigern und Pastoren, dass sie einen Blick haben für den ganzen Heilsratschluss Gottes. Dann können sie noch nicht mal das allereinfachste ABC, dass sie so ein bisschen à la Erich Sauer oder Knoch oder Böhmerle die Zeitalter Gottes aufzählen könnten. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sechstens, siebtens haben sie nie gelernt. Das ist sehr, sehr traurig. Und Fünning beklagt sich auch darüber, dass viele Fromme immer nur sich erbauen wollen, sich erbauen, fromme, schöne Gefühle. Auch Professor Ströter schrieb immer über den leidigen Subjektivismus in den Kreisen der Frommen. Ich will schöne Gefühle. Nichts gegen Erfahrungen im Glaubensleben, nichts gegen freudige Erfahrung. Aber ein nur Gefühlschristentum ist gefährlich und ein nur Erfahrungschristentum ist gefährlich. Ich glaube an Jesus, ich glaube an seine Realität, weil ich fühle, weil ich erfahre, weil ich fühle. Gestern habe ich erfahren, gestern, heute habe ich gefühlt. Und wenn du mal nichts fühlst, was ist dann? Dann kann ein solcher Glaube wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Nein, wir stützen uns auf seine Heilstaten, auf die großen Taten Gottes. Fünning sagt also, viele Gotteskinder wollen sich immer nur erbauen, aber sie wollen nichts tun. Was macht jemand mit einem Arbeiter, ein Unternehmer mit einem Arbeiter, der immer nur essen, essen, essen will und niemals arbeiten? Der wäre schnell wieder draußen aus der Firma. Und so sind viele Fromme von Gottes Seite aus gesehen, gehören wir auch dazu. Es ist ja schön, wenn wir überhaupt unter Gottes Wort kommen. Es ist ja positiv, wenn wir uns erbauen wollen. Bitte, das sei auch gesagt, das ist an sich schon positiv. Aber nur meine Erbauung, meine Gefühle und dann nichts tun. Häng dich doch mal wieder ans Telefon und lade andere ein. Setz dein Auto in Bewegung und tu mal was. Manchmal wird bei den Frommen so elend gestritten über drittrangige, viertrangige, sechstrangige, zehntrangige Fragen, dass ich manchmal den Eindruck habe, ach, Was soll diese ganze Unterhaltung? Es wäre besser, wenn diese Leute vom Bahnhof stünden mit Traktaten in der Hand, evangelistische Traktate von Heukelbach oder Wohntäten, die verteilen, statt über so Nebensächliches zu streiten, wie es oft geschieht. So, ein bisschen Provozierung kann wachrütteln. Es ist aber lieb gemeint, wir sollen erkennen, dass wir dazu da sind, den Plan Gottes zu erkennen, dass wir dazu da sind, eingeweiht zu werden in Gottes Plan. Der Heilige Geist will uns in die ganze Wahrheit führen nach Römer 8 und wir sollen nach Paulus Verwalter der Geheimnisse Gottes sein. Und Bruder Karl Geyer hat so oft gefragt, wie soll ich denn die Geheimnisse Gottes verwalten, wenn ich sie nicht mal kenne? Wir sollen nach dem Willen Gottes tiefer in Gottes Gedanken und Plan eingeführt werden. Er will das in seiner Liebe uns zeigen. Und er ist sehr traurig, wenn wir sagen, im frommen Heilsegoismus befangen, im bloßen Gefühls- und Erfahrungschristentum, ach lieber Vater, ich bin doch dein Kind, das langt doch, mehr will ich doch nicht. Wir können doch nicht immer nur Kinder sein und spielen wollen, wir sollen auch weiter wachsen und sollen uns interessieren für die großen Heilsgedanken Gottes. Viertens, jetzt kommt ein ganz wichtiger, großartiger Punkt, die Lebendigmachung des Sohnes. Und ich sagte schon, so schwach und hilflos und abhängig der Herr Jesus in den Versen 19 und 30 hier vor uns steht, die den Rahmen des Textes bilden, den ich las, so vollmächtig in den Versen dazwischen. Was ist das für ein gewaltiges Wort, Vers 21. Denn gleich wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, also macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Auferwecken und lebendig machen ist nebenbei bemerkt zweierlei Sache. Und aus dem alttestamentlichen Kapitel Hesekiel 37 kann man das sehr gut lernen. Auferwecken und lebendig machen. Wenn ich es recht sehe, dann dürfen wir Hesekiel 37 in doppelter Weise fassen. Einmal für die endzeitliche Wiederherstellung Israels in unserer Zeit, wo es erst mit dem äußerlichen Zusammenrücken und Gesammeltwerden beginnt, nun auch aus dem Lande des Nordens. Dann aber fehlt noch Geist aus Gott, der Geist des Lebens. Das ist dann ein zweites. Aber ich meine, Hesekiel 37 schildert auch wirkliche Totenauferstehung, wie es die Totengebeine Israels, die in der Wüste dahingestreckt immer noch liegen, auch erleben werden zu Beginn des tausendjährigen Reiches. Da kommt erst ein Getöse und die Gebeine rücken zusammen, Fleischwuchs, Haut zog sich darüber oben her, aber es war noch kein Odem in ihnen. Sie werden wach gerüttelt, ein Getöse, auferweckt, aber noch nicht lebendig, dann kommt der Geist des Lebens, sie empfangen Leben und werden lebendig. Auferwecken und lebendig machen ist zweierlei. Lebendig machen ist viel mehr als nur aufgeweckt werden körperlich. Und so freue ich mich sehr, dass in 1. Korinther 15, Vers 22 nicht nur gesagt ist, wie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle auferweckt werden. So wird es meistens ausgelegt, alle Toten kommen mal wieder. Aber das steht nicht nur da, nicht nur auferweckt, sondern lebendig gemacht. Wie sie in dem Adam alle sterben, also werden sie auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Der Lebensodem aus Gott kommt in sie einmal hinein. Das sind so Kleinigkeiten in dem gefüllten Text, auf die wir achten dürfen. Auferstehen und lebendig machen, zweierlei. Auferweckt werden und lebendig gemacht werden. Also Johannes 5,21, gleich wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, also macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Da hat der Vater zum Sohne gesagt, du bist der allezeit gehorsame Sohn, du blickst auf mich, du hörst auf mich und weil du so abhängig und gehorsam bist, da sag ich dir, du darfst nach freiem Willen und Belieben, geistlicherweise und auch körperlich, da darfst du die Toten lebendig machen, wen du und wo du willst. Diese Vollmacht und Freiheit gebe ich dir, hat der Vater zum Sohne gesagt. Wenn wir aber nun unseren Text genau anschauen, dann sehen wir, dass von Lebendigmachung in zweierlei Weise zu reden ist, nämlich geistlich und dann auch leiblich. Geistlich Tote werden lebendig gemacht in der Gegenwart. Körperlich Tote werden herausgerufen werden aus den Gräbern in der Zukunft. Gegenwart, Zukunft. geistlich Tote, leiblich Tote. Also muss ich den Punkt 4 unterteilen in 4a und 4b. 4a, die Lebendigmachung der geistlich Toten, schon heute in der Gegenwart. 4b, die Lebendigmachung der leiblich Verstorbenen. 4a, heute in der Gegenwart werden schon Tote lebendig gemacht und davon handelt Vers 24. Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. Heute Lebendigmachung der geistlich Toten. Es war wohl der Bruder Otto Fosseler, früher Oberschulrat in München, lebt jetzt irgendwo im Ruhestand, ist schon in hohem Alter, kann aber noch gelegentlich am Worte dienen. Otto Fosseler sagte einmal so schön in Langensteinbach, da gibt es doch dieses Jesuswort, ihr werdet größere Dinge tun, denn die ich getan habe. Und da denken wir, was ist das wohl? Also Jesus hat Aussätzige gereinigt, Kranke geheilt, also ich muss jetzt noch viel mehr Kranke heilen, noch viel mehr. Und Tote gar auferweckt, den Lazarus, da muss ich also 10 Lazarus auferwecken, oder wie ist das gemeint? Warum geschieht das heute nicht? Bruder Otto Fosseler sagte sehr fein, wenn ein geistlich Toter aus dem geistlichen Tode herausgeholt und in das Leben gezeugt wird, dann ist das ein größeres Wunder als die Heilung eines Aussätzigen und sogar, meine ich auch, als die Auferweckung des Lazarus. Denn was ist wichtiger, was am Leibe geschieht oder am Geist? Persönlichkeitszentrum ist der Geist und was dort geschieht, ist das Allerwichtigste. Es ist der Geist, der sich dann den zugehörigen Körper schon noch bauen wird. Was im Geiste geschieht, das ist das Entscheidende. Und wenn wir im Geist erst einmal aus dem Tode ins Leben kommen und der Kontakt wieder da ist, der im Sündenfall riss und wir wieder Gemeinschaft haben mit dem Vater und dem Sohn, das ist das Entscheidende, dann haben wir ewiges Leben. Das sind die größeren Wunder, wo das heute fort und fort geschieht, dass Menschen aus dem geistlichen Tode ins Leben kommen. Und das ist manchmal leichter, als du denkst. Wir müssen uns da vielleicht selber korrigieren, ich auch. Wir denken, einen Menschen aus dem Tode ins Leben zeugen, das kann doch ich nicht. Das kann ein berühmter Evangelist, Billy Graham oder Dankmar Fischer, Friedold Vogel, die können das, die Evangelisten. Ach, das ist manchmal einfacher, als du denkst. Haben Sie schon mal den Jo Scharwächter gehört? Ich habe ihn mal gehört. Er ist Heilsarmee-Offizier und Mitarbeiter von Dankmar Fischer in Hamburg, St. Pauli. Er hat ein arges Sündenleben hinter sich und wurde von Gott da herausgerissen. Das gibt dann eine christliche Biografie. Wer in seinem früheren Leben ein harmloses Bübchen war, das gibt keine christliche Biografie, aber wer was Schlimmes verbrockt hat, das gibt natürlich dann ein Brock aus Taschenbuch oder sonst, naja, nichts dagegen zu sagen. Ich habe aus einem Buch von Jo Scharwächter doch etwas gelernt. Es gibt so jugendliche Typen in der heutigen Sprache der Jugend, die ich nicht richtig sprechen kann, ich weiß nur, echt und Wahnsinn, das kommt da ganz oft vor, nicht? Und von Typen redet man auch dauernd. Ein netter Typ, ein komischer Typ, ein interessanter Typ. Typ ist auch ein biblisches Wort, kommt verschiedene Male in der Bibel vor. Typ. Jedenfalls hat dieser Jo Scharwächter in Hamburg evangelisiert auf der Straße mit einigen jungen Brüdern und da sehen Sie da so ein Mädchen. Gruftis. Es gibt nicht nur Punker, es gibt auch Gruftis. Es gibt es. Und da sagte die junge Dame, ich will Jesus gehören. Dazu, und die hat das in einem Buch im Brendo Verlag geschrieben, und das liegt jetzt schon etliche Jahre zurück, das erwies sich als Eltern. Und ein Heilsarmee-Mann sagte, Friedold Vogel, hier, kümmere dich mal um den, der will sich, glaube ich, bekehren. Aber die haben dabei es nie für ernst genommen. Und ich will mich bekehren. Und der Friedold Vogel sagte, Ich war da nicht vorbereitet drauf und ich konnte das auch nicht ernst nehmen, wenn das einer so fast betrunkener mir sagt. Ich habe ganz langsam den Heilsplan ihm erklärt, den Heilsweg zu Christus. Ganz langsam, so langsam hatte ich das noch nie gemacht, damit die Zeit verging. Und dann habe ich ihm wieder dem Heilsarmee-Offizier gegeben, hier, bet mal mit dem, du hast ihn mir ja auch gebracht. Ist es echt? Nö, das ist bestimmt nicht echt. Und der Mann kommt nach 3 Tagen wieder und er ist erwacht aus seinem Suff und so weiter und er sieht auch besser aus und Ja, ich will mit Jesus gehen. Was? Wie? Ja, das habe ich Ihnen doch vor 3 Tagen schon gesagt. Ja, ich habe daraus etwas gelernt. Und wir können daraus lernen, dass Menschen, auf die wir vielleicht ganz hochmütig runterschauen und denken, also der ist ja so weit vom Reiche Gottes, weiter kann man gar nicht mehr weg sein, wie der nur aussieht oder die, dass solche Menschen, die ihre ganze Verzweiflung nach außen hin zum Ausdruck bringen durch den Suff oder durch ihr komisches Aussehen, grün und rot gefärbte Haare, sprich mal einen an, vielleicht ist der gar nicht weit vom Reiche Gottes, da kannst du deine Überraschung erleben, du sagst aber Jesus folgen will und der sagt ja. Und du denkst, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also das sollten wir auch daraus lernen. Es gibt heute so viele verzweifelte Menschen und die sind vielleicht viel näher dran als ein festgefahrener Frommer, der sich 100-mal bekehrt und niemals ist echt. Heute ist die Zeit, wo die geistlich Toten lebendig gemacht werden. Johannes 5, Vers 24. Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Damit ewiges Leben in unser Leben hineinkommt, braucht ein Mensch nur hören und glauben. Mit dem Herzen hören und mit dem Herzen glauben. Und das hat Bruder Karl Geier schon betont in seiner Schrift, Ich bin gewiss, der Weg zur Heilsgewissheit. Da spielt auch dieses Wort eine große Rolle. Johannes 5, 24. 2 Bedingungen und 2 Verheißungen. Die beiden Bedingungen lauten hören und glauben. Und die beiden Verheißungen lauten, der hat ewiges Leben. Heute, jetzt, hier, bekommt es nicht irgendwann nach dem Tode. Und kommt nicht ins Gericht, in das Gericht, das der Welt droht. Der Begriff ewiges Leben wird von verschiedenen Brüdern auch verschieden gedeutet. Und ich möchte aus meiner Schau Folgendes sagen. In den 3 synoptischen Evangelien, Synoptik heißt übereinstimmen, Matthäus, Markus, Lukas, die Synoptiker, da hat der Begriff ewiges Leben auch den Sinn, Leben im kommenden Königreich. Da ist ewiges Leben gleich kommendes Königreich des Messias. Denn das geht aus Matthäus 25 hervor, wo es einmal heißt, zu denen, die zur Rechten gestellt werden, beim Völkergericht, ererbet das Königreich. Und nachher in Vers 46, und sie gingen hin in das ewige Leben. Ewiges Leben ist gleich Königreich, das läuft dort parallel. Aber anders ist die Bedeutung im Johannesevangelium. Bei Johannes läuft alles persönlich zu. Bei Johannes ist Jesus die Antwort auf alle Fragen. Fragen wir nach Wort, Tür, Licht, Leben, Auferstehung, alles ist er persönlich. Und so ist er in Person auch in johannäischer Schau das ewige Leben in Person. Und das geht auch hervor aus dem vorletzten Vers des 1. Johannesbriefes. Jesus ist das ewige Leben, steht da. Wer hört und glaubt, der empfängt heute Leben Gottes und kommt nicht ins Gericht. Leben Gottes. Dafür sollten wir ganz herzlich dankbar sein. Leben, das vom Sterben des Fleisches nicht mit betroffen werden kann. Freilich fragen wir manchmal, wenn wir alte Menschen sehen, sehr alte, sehr kranke, dahinsiechende. Ich habe schon mehr als einmal meinen Gott gebeten, ich weiß nicht, ob er es macht, dass er mir doch bitteschön die moderne Apparatemedizin ersparen möge. Bin gar nicht so versessen drauf. Lieber mal bei einem Spaziergang mit 89 Jahren im Wald umkippen. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob Gott das so macht. Ja, es gibt ja Menschen im Alter, die dann so an den Apparaten hängen und die sich nicht mehr artikulieren können und wo wir dann denken, wo ist denn nun dieses Leben Gottes, dieses unsterbliche Leben Gottes? Kolosser 3, Vers 3 bis 4 gibt die Antwort, verborgen mit Christo in Gott. Aber da ist es, für jeden Einzelnen, der in Christo ist, verborgen mit dem Christus in Gott, auch wenn man es hier nicht mehr wahrzunehmen vermag, ist es noch da, davon bin ich überzeugt. Lebendigmachung der geistlich Toten in der Gegenwart, das ist wahrlich mehr als die Heilung eines Aussätzigen, das ist mehr als wenn der Lazarus aus dem Grabe kam. Und das findet natürlich und bedarf dann natürlich noch einer Fortsetzung, Lebendigmachung der geistlich Toten in der Zukunft. Und davon spricht der leiblich Toten in der Zukunft, davon spricht der Herr Jesus dann in Vers 28 und 29, es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden. Damit macht der Herr Jesus nicht etwa eine Beschränkung, wenn er sagt, alle, die in den Gräbern sind. Er will nicht sagen, nur die in den Gräbern. Dann wären viele übel dran. Denn viele liegen heute nicht mehr in den Gräbern, sondern werden verbrannt. Eine Berliner Gemeinde hat im Rundbrief die älteren Geschwister ermahnt, sie müssen das sagen, sie müssen das mit ihren Kindern besprechen. Ich möchte Erdbestattung. Erdbestattung ist der biblische Weg. Aber nun will ich niemand in eine falsche Angst hineintreiben, wenn das je anders kommen sollte. Du weißt ja gar nicht, was man eventuell mit dir macht. Vielleicht handelt man gegen deinen Willen anders. Dann hast du keinen Nachteil bei der Auferstehung. Davon hängt die Auferstehung auf keinen Fall ab. Und du kommst auch nicht zu einer späteren oder anderen Auferstehung, weil man dich verbrannt hat. Aber der normale Weg ist Erdbestattung, der biblische Weg. Also Jesus meint hier aber nicht eine Beschränkung. Der Ton liegt nicht auf Gräbern. Alle, die in den Gräbern sind, kommen heraus, die anderen nicht. Da liegt nicht der Ton, der Ton liegt auf alle. Es kommt die Stunde da, alle. Das war damals sozusagen normal, dass man in einem Grab ruhte. Das andere Möglichkeiten erwähnt er hier gar nicht. Es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind und natürlich auch alle anderen, die auf dem Meeresgrund ruhen oder im Atomblitz von Hiroshima umgekommen sind, alle kommen heraus. Der Hades wird völlig geleert, das wissen wir ja aus Offenbarung 20, 11 bis 15. Alle kommen heraus. Jesus gibt hier nicht eine vollzählige Aufzählung aller Auferstehungen, sonst hätte er viel mehr erwähnen müssen. Er ist der Erstling der Auferstandenen, 1. Korinther 15, 22. Dann gab es die Auferstehung vieler Leiber der Heiligen des Alten Testamentes, Matthäus 27, Verse 51 bis 53. Dann wartet die Gemeinde Jesu auf die Auferstehung in Verbindung mit der Entrückung, 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Dann gibt es eine Auferstehung der Märtyrer der letzten Zeit, Offenbarung 20, Vers 4. Wird dort genannt erste Auferstehung, ist natürlich nicht die erste an sich, sondern ist die erste von zweien, die in Offenbarung 20 genannt sind. Von den zweien vor und nach den 1000 Jahren ist es dort die erste. Der Märtyrer der letzten Zeit und dann nach Hesekiel 37 Auferstehung von Geschlechtern Israels und viele, nicht alle Gläubige, rechnen mit einer fortlaufenden Auferstehung, sei es schon am dritten Tag oder sei es später. Karl Geyer hat es sehr betont, ich kann das so stark nicht betonen, halte es aber für möglich, ja wahrscheinlich. Die Hahnsche Gemeinschaft hat diese Lehre auch, Bruder Paul Müller glaubte auch daran. Und Bruder Paul Müller und die Hahnsche Gemeinschaft haben den Vers 25 in Johannes 5 so aufgefasst. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt. Und jetzt ist sie auch schon da, indem es eine fortlaufende Auferstehung gibt und hier und da schon leere Gräber sind. Insofern ist die Stunde schon jetzt, dass auch die leiblich Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören und hervorkommen. Ich kenne geschätzte Brüder, die das völlig ablehnen und Philipper 3, 10 und 11 für eine Sprachfigur halten. Ich will darüber nicht streiten. Ich halte es aber für möglich, dass Gott das tut, wenngleich Schriften, die ich bis jetzt darüber gelesen habe, über Ausauferstehung, ja, da hat man irgendwo einen leeren Sarg gefunden, das war mir viel zu schwach belegt, das war nicht ganz klar mit Datum und Uhrzeit und Ort und Polizeibericht war das nicht klar fixiert und von bloßen Reden, Geschichten, die der von dem mal gehört haben soll, also nein, darauf lasse ich mich nicht ein. Man kann Philipper 3, 10 und 11 so verstehen, aber eine Lehre sollte man daraus nicht machen, was manche von der Errettung aller Menschen zu Unrecht sagen, dass man da keine Lehre draus machen soll, das sage ich von der Ex-Anastasis. Es steht an keiner einzigen Stelle im Neuen Testament klar und deutlich, dass jeder, der einen bestimmten Heiligungsgrad erreicht hat, welchen denn, dass er am dritten Tage wieder aus dem Grab kommt. Aber ich halte es für möglich, dass, wie die Hahnsche Gemeinschaft lehrte, je nach Reifegrad Gott auch früher schon welche herausholt, aber wahrscheinlich nicht viele. Bruder Paul Müller sah in der Auferstehung von Matthäus 27, 51 bis 53 den Anfang der fortlaufenden Auferstehung. Aber sehr viele sind es, glaube ich, nicht, denn David war nicht dabei. Das ist mir aufgefallen beim Lesen des Neuen Testaments. Der König David, der herrliche Psalmdichter, der kam nicht raus. Woher weiß ich denn das? Matthäus 27, viele Leiber der heiligen alten Bundes wurden auferweckt und gingen in die heilige Stadt. Nach seiner Auferstehung und erschienen vielen. Die sind nicht mehr gestorben, die sind als Wolke von Zeugen emporgefahren. Aber David war nicht dabei. Sonst hätte doch nicht 7 Wochen später in der Pfingstpredigt der Petrus sagen können, als er auf David zu sprechen kommt, und sein Grab ist unter uns bis auf den heutigen Tag und weiter nichts. Dann hätte er doch gesagt, ihr wisst doch, was hier los war vor 7 Wochen und da ist ja unser König David auferweckt und uns erschienen. Offenbar nicht. Er war ja ein Mann des Glaubens, aber war er ein geheiligter Mann? Bruder Schirmacher hat einmal darauf hingewiesen, welche entsetzlichen Brutalitäten dieser David im Kriege auch begangen hat, abgesehen von Ehebruch und Mord. Also zurück zum Thema. Sie dürfen über diese Dinge denken, wie es Ihnen innerlich aufgeschlossen ist. Ich will hier niemand meine Schau aufdrängen. Ich halte das für möglich, dass es so etwas gibt. Weiter. Fünftens, jetzt fasse ich mich kürzer. Das Gericht des Sohnes. Hier steht nur noch in Johannes 5, 22, denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohne gegeben. Das ganze Gericht hat er dem Sohne gegeben. Auch diese Linie dürfen wir wieder verlängern. Der Sohn überträgt das Gericht den Söhnen. Und in 1. Korinther 6, Vers 2 steht, deshalb wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden. Sechstens, das Leben des Vaters und des Sohnes. Johannes 5, 26. Denn gleich wie der Vater Leben in sich selbst hat, also hat er auch dem Sohne gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Auch diese Stelle steht zur Betrachtung an in dem Buch von Bruder Geier, Ich bin gewiss, der Weg zur Heilsgewissheit. Ich habe etliche mitgebracht auf dem Büchertisch. Schauen Sie genau hin auf dem Büchertisch. Es ist wohl das letzte Mal, dass ich einen so großen Büchertisch mitbringe. Denn Gründonnerstagabend, 18 Uhr, beginnt mein Ruhestand. Und dann bringe ich vielleicht nur noch einige wenige meiner eigenen Bücher mit. Also letzte Gelegenheit, so einen großen Büchertisch. Wer nicht hinschaut, ist selber schuld. Aber das nebenbei. Karl Geier, Ich bin gewiss, der Weg zur Heilsgewissheit. Da kommt er nicht nur auf Johannes 5, 24 ausführlich zu sprechen, sondern auch auf dieses Wort. Und das hat er in einer besonderen Weise gedeutet. Jesus hatte Leben in sich selbst. Das heißt, er war gewissermaßen autark, unabhängig von äußeren Quellen. Nur deshalb konnte er Golgatha ertragen, schreibt Bruder Geier, dem Sinne nach. Jedes Geschöpf wäre vergangen, als es hätte ausrufen müssen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als die Sünde der ganzen Welt zwischen Sohn und Vater stand, als er in diesen 3 Stunden, wo die Sonne sich verdunkelte, am Kreuz hing, da wäre jedes geschöpfliche Wesen vergangen, schreibt Bruder Geier mit Recht. Aber Jesus hatte Leben in sich selbst und so konnte er das durchstehen. Siebtens und letztens, die Ehrung des Vaters und des Sohnes. Das steht in Johannes 5, 23. Auf dass alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Und das finden wir bestätigt in Offenbarung 5, Vers 13, in diesem Lobpreis der ganzen Schöpfung, Gott und dem Lamme, und in Philippa 2, 10 und 11. Das will ich noch lesen, Philippa 2, 10 und 11. Der Vater und der Sohn, sie werden einmal beide geehrt von allen Wesen, den himmlischen, den irdischen und den unterirdischen. Philipper 2, Vers 10 und 11. Auf dass in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Vater und Sohn werden von allen Geschöpfen geehrt. Wir werden nicht geehrt am Ende aller Wege Gottes. Diese Linie können wir nicht verlängern. Wir werden nicht geehrt. Wohl aber wird Jesus nach einem Wort in 2. Thessalonicher 1, nach einem Wort in 2. Thessalonicher 1, wird der Herr Jesus einmal bewundert in seinen Heiligen. Was er aus ihnen hat machen können, das erkennt staunend die Welt. 2. Thessalonicher 1, wenn er kommen wird, Hier ist die Rede von dem Kommen nicht zur Gemeinde, sondern mit der Gemeinde zum Gericht über die Welt, die antichristlich vereinigte Welt mit flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Welche Strafe leiden werden, äonisches Verderben vom Angesicht des Herrn hinweg und der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommen wird, um an jenem Tage verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in allen denen, die geglaubt haben. Verherrlicht in, nicht von. Von seinen Heiligen wird er heute schon verherrlicht. Von seinen Gläubigen wird er heute schon bewundert, aber dann wird er verherrlicht in den Seinen. Guck mal, sagen die Leute, das war doch die Heidi und Birgit und Karl und Franz und Friedrich, die haben wir doch gekannt, das waren doch hier unsere Nachbarsleute. Manchmal ein bisschen komisch, gingen da immer in ihre komischen Versammlungen und wir haben gespottet. Aber was hat der Herr aus denen gemacht? In seinen Heiligen verherrlicht. Nicht wir werden verherrlicht. Wir sind hoffentlich nicht traurig darüber, sonst wären wir arge Egoisten. Er wird verherrlicht. Ehrung des Vaters und des Sohnes. Ein ganz gewaltiger Text. Sie dürfen ihn gern noch mal betend zu Hause nachlesen. Johannes 5, 19 bis 30. Die meisten dieser Linien haben wir verlängern können. Bis auf die letzte, die können wir so nicht verlängern. Und wohl auch die vorletzte so nicht. Aber die anderen konnten wir verlängern. Auch wir sollen und dürfen in der Abhängigkeit stehen, Nachahmer Gottes sein, die Liebe des Vaters zum Sohne, die darin besteht, dass er uns zeigt, was er tut. Die Lebendigmachung des Sohnes, geistlich Tote werden heute schon lebendig gemacht durch den Dienst der Gemeinde und auch bei der leiblichen Erweckung und Lebendigmachung. Der leiblich Gestorbenen wird die Gemeinde einmal mitwirken dürfen. Und so sagte Karl Geier, was wird das sein, wenn wir vor die Gräber treten dürfen und rufen, komm heraus, und die kommen heraus. Aber versuch's bitte nicht heute, das ist heute noch nicht dran. Da würdest du nur zu Schanden und im Glauben geschwächt und nicht gestärkt. Und auch bei dem Gericht des Sohnes wird die Gemeinde mitarbeiten. 1. Korinther 6, Vers 2. Abhängigkeit und Vollmacht. Der Herr schenke uns mehr Abhängigkeit, den steten Blick auf ihn und dadurch dann auch Vollmacht. Amen.